Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer.
Heute mit einem Konzertprogramm, das sich um Vorbilder dreht, so könnte man es vielleicht sagen. Ein Komponist schielt nach dem anderen. Es werden Partituren durchgekaut, Stilideen analysiert und weiterentwickelt und es gibt Verbeugungen hin zu den Altvorderen. So, und wer verbeugt sich jetzt vor wem? Ludwig von Beethoven, Klavierkonzert Nummer 3. Bisher hat Beethoven ja genau geschaut, was Mozart so am Klavier gemacht hat. Hier macht er das immer noch, aber er verbeugt sich diesmal auch vor sich selbst, weil er mal so ganz neue Ideen hat. Und jetzt Johannes Brahms. Er fieselt alles durch, was Beethoven komponiert hat. Bei dieser Orchesterserenade schielt Brahms aber auch noch nach Haydn. Und zuletzt noch er. Arnold Schönberg. Er ist ein echter Brahms-Fan. Im Fall seiner Orchestervariationen Opus 43b huldigt er ihm atonal und kein bisschen brav. Wladimir Jurowski leitet das Rundfunksinfonieorchester Berlin. Die Solistin in diesem Konzert ist Mitsuko Uchida. Herzlich willkommen zu unserem Podcast »Muss es sein«. Wie gesagt, diese Musik ist atonal, also sie bezieht sich nicht auf eine bestimmte Tonart. Heißt, kein Dur und kein Moll. Das, womit Schönberg hier arbeitet, ist eine Zwölftonreihe. Und die wird immer wieder verändert. Diese Komposition ist aus dem Jahr 1943. Und die Idee dazu ist ebenso einfach wie genial. Und auch nicht von Schönberg, sondern von Brahms. Zumindest hat Schönberg sie sich dort abgeschaut. Es geht hier um ein Thema mit Variationen. Nur anders. Normalerweise wird ein Thema vorgestellt und dann in jeder neuen Variation anders gespielt. Aber es geht nichts voran. Wir schauen immer wieder zurück aufs Ausgangsmaterial. Bei diesem Werk läuft das jetzt anders. Zunächst aber haben wir ein ganz normales Thema am Anfang, nämlich dieses hier. Das ist das Thema. Aber jede neue Veränderung, die jetzt kommt, ist eine Variation der vorherigen Variation. Also eine Entwicklung nach vorne. Und deshalb hat Schönberg den Begriff entwickelnde Variation eingeführt. Die Musik wächst quasi wie eine Pflanze. Es gibt immer neue Verästelungen und Verzweigungen. Die Veränderungen sind dabei manchmal auch ganz klein und sie beziehen sich auch nicht nur auf die Melodie oder den Rhythmus, sondern die können auch in der Instrumentation passieren. Übrigens, es gibt keine Pausen zwischen den einzelnen Variationen. Warum auch? Sie wachsen ja auseinander hervor. Hier zum Beispiel haben wir eine Veränderung im Rhythmus, ein Walzertakt. Arnold Schönberg hat sich sehr mit der Kompositionstechnik seiner Vorgänger beschäftigt. Bei Mozart und Beethoven war das mit den Variationen auch schon ein Thema, weiterentwickeln. Besonders aber ist Schönberg bei Brahms hängen geblieben. Auch Brahms lässt aus einer kleinen Kernidee ganze Werke wachsen, die sich zwar von der Kernidee ableiten, aber doch von ihr entfernen. Dieses Kompositionsprinzip benennt Schönberg sogar als Grundlage seiner eigenen Zwölftontechnik. Wenn das keine Verbeugung ist. Das ist die Orchestereinleitung von Beethovens drittem Klavierkonzert in C-Moll. Und die ist lang, diese Exposition. Der Solist oder die Solistin sitzt erstmal nur dabei, minutenlang, weil erstmal eben klargemacht wird, was das Orchester zu sagen hat. Und das Soloinstrument steht quasi auf einem anderen Ufer. Das ist noch alte Schule. Hier das Orchester, da der Solist. Und der tritt, wenn er dann endlich mal dran ist, gleich mal mit einem Platzda-Gestus auf. Ganz allein, ohne Orchester und den Oktavskalen. Das hat Beethoven für sich selbst geschrieben, diesen Auftritt. Klar, er war ja auch der Pianist der Uraufführung. Und damit stellte auch die Weichen für künftige Klavierkonzerte. Der Solopart wird anspruchsvoller. Beethoven notiert auch die Kadenz nicht. Er improvisiert diese Solostelle, weil er es kann und weil sich dadurch der Charakter ändert. Das Werk lebt und entsteht im Moment der Aufführung. Insgesamt hat sich Ludwig van Beethoven über Jahre damit abgemüht, die Klangsprache zu finden, die ausdrückt, was er ausdrücken will. Dieses Konzert gilt als Wegmarke hin zum echten Beethoven. In Klavierkonzert 1 und 2 war er noch der Pianist Beethoven, jetzt ist er der Komponist und der, der sich endlich mal frei macht, also von Haydn und Mozart. Stichwort neuer Weg. Neu ist hierbei zum Beispiel, dass da echte Emotionen drin sind. C-Moll, das ist eine düstere Atmosphäre. In der Klassik ist das eher nicht so verbreitet. Das ist zu seiner Zeit ein echter Hinhörer. Und was er mit dem Orchester macht? Die fangen plötzlich an, sinfonischer zu werden, emanzipierter. Die sind nicht mehr nur Begleiter vom Klavier. Das ist richtig spannend, was da im Orchesterpart passiert. Der zweite Satz zeigt, dass Beethoven auch ganz anders kann. Ganz zart, ganz intim. Das Orchester nimmt sich zurück und das Klavier singt. Ich persönlich bin ein Fan des dritten Satzes. Manchmal fast etwas roh, aber voller Feuer. Beethoven wählt hier die Rondo-Form, das heißt, es gibt ein Hauptthema, das steht gleich am Anfang. Das hier kommt immer wieder wie ein Refrain, wenn auch etwas abgeändert. Das Orchester zum Beispiel nimmt es gleich mal auf und wirft es sich mit dem Klavier gegenseitig zu. Also das Orchester darf mitspielen, nicht nur begleiten. Und dazwischen gibt es Einschübe von anderen Themen. Was ich besonders genial finde, ist, dass Beethoven auch noch eine Art kleine Fuge in den Satz einbaut. Und zum Schluss verwandelt Beethoven alles Toben in leuchtendes C-Dur. Dieser Mut, diese Kraft Beethovens, die Form- und Kompositionsregeln der Klassik hinter sich zu lassen, findet auch Johannes Brahms und studiert seine Werke. Aber auch die von Mozart und Joseph Haydn. Und was dabei rauskommt, sind unter anderem zwei total charmante Serenaden für Orchester, die man leider gar nicht so oft im Konzert hört. Hier bekommt ihr es mit der Nummer 1 in D-Dur zu tun. Eigentlich ist die Serenade Nummer 1 ja zunächst nur für Bläser und Streicher gedacht, als Nonett. Und es ist auch wirklich ein Stück für die Holzbläser. Das ist eigentlich Kammermusik vom Gedanken her. Auch wenn Brahms es ein Jahr später orchestriert. Achtet mal auf den Rhythmus im ersten Satz. Das sind punktierte Noten. Und das ist so ein Baustein, den Brahms in den anderen Sätzen auch wieder verwendet. Das ist nämlich genau das, was Schönberg so bewundert an Brahms, dass er aus kleinen rhythmischen oder motivischen Teilchen seine Musik weiterentwickelt. So eine Serenade besteht ja aus mehreren Sätzen. 6 Stück haben wir hier. Viele Tanzsätze und lyrische Passagen. Und sie ist leicht zum Anhören. Anfang, 3. Satz. Die Klarinetten und Oboen, die sind hier das Herz. Brahms ist knapp 25 Jahre alt, als er 1858 mit der Serenade beginnt. aber es klingt trotzdem schon nach ihm. Er weiß zu diesem Zeitpunkt schon sehr genau, wie man mit den Klangfarben eines Orchesters umgeht. Übrigens, die einzelnen Sätze sind zwar sowas wie eine Reihung von gut gelaunten kleinen Stücken, aber sie hängen natürlich schon zusammen ein bisschen. Die prominente Stellung der Holzbläser zum Beispiel ist so ein Kitt, der die Serenadensätze miteinander verbindet. Die Stimmung insgesamt, der Orchesterklang auch so warm und weich und voll. Ich glaube, man fühlt es einfach, wenn man das Werk am Stück hört. Und wenn man jetzt die Klammer zumachen will zu den Vorbildern, die ja quasi eine Überschrift bilden über diesem Konzertprogramm, dann muss man sagen, Brahms hat von einem seiner Vorbilder viel gelernt, nämlich von Joseph Haydn. Er hat gelernt, Musik zu schreiben, die seine Zuhörer lächeln lässt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren, unbeschwerten Konzertabend.